Liebe Freunde des Gera Stadtgeflüster, heute zu Gast Bäckereimeister in vierter Generation, Michael Möbius.
Ich bin ja Innungsobermeister noch hier in Ostthüringen und über unseren Zentralverband wird das angeboten. Da gibt es parallel das Deutsche Brotinstitut und die machen Brotprüfung, so genannt. Das sind Brotsommeliers, die sind ausgebildet und machen das fast hauptberuflich. In Deutschland weit, da gibt es glaube ich 3 oder 4 Brotprüfer und die machen das und du kannst vor der Innung sagen, hier, wir machen einen Termin, kommt zu uns und da kommt, wir machen immer im Frühjahr die Brot- und Brötchenprüfung und jetzt am 4. Oktober, auf November ist die Stollenprüfung.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Liebe Freunde, wir setzen unser großes Bäckerei-Update fort. Erst vor kurzem war ja Paul Treibmann von der Landbäckerei Treibmann bei uns hier im Podcast zu Gast. Heute, und das nun schon, ja, seit nunmehr 4 Generationen, hören wir, was Michael Möbius von der Bäckerei Möbius zu sagen hat. Wir sprechen im Podcast über den besonderen Wert der Regionalität, Qualität und Frische von Rohstoffen und Produkten. Michael erzählt stolz zurückblickend, welche Entwicklung das Stammhaus in Gera-Rubitz hin zu einer Handwerksbäckerei mit 4 Filialen und über 35 Mitarbeitern, wie sich das alles entwickelt hat. Er hat über 40 Lehrlinge seit 1993 erfolgreich in die Ausbildung gebracht und diese natürlich auch abgeschlossen. Wir erfahren im Podcast, welche aktuellen Herausforderungen der amtierende Bäcker- und Konditoren-Innungsobermeister der Handwerkskammer Ostthüringen, also welche Herausforderungen er sich momentan mit seinem Betrieb stellen muss. Besonders emotional wurde es, als es um das Thema Bürokratie geht. Wir reden aber auch über viel Persönliches, warum Familienunternehmen und die Brotqualitätswettbewerbe so besonders wichtig sind und wie er sich die Zukunft vorstellt. Natürlich reden wir auch über sogenannte Bäckereimythen und räumen damit auf. Kuchen macht nicht dick, er zieht nur die Falten glatt. Das ist die niedergeschriebene Weisheit, die über den Köpfen der Besucher des Landcafés in der alten Turnhalle in Rubitz hängt. Ein gutes Gespräch, wie ich finde, mit einem waschechten, aufrichtigen und vor allen Dingen auch sehr sympathischen Handwerker, der mitten im Leben steht. Hört rein ins Bäckerei-Backwaren-Update mit Michael Möbius. Auf geht's. Lieber Micha, schön, dass du im Gera Stadtgeflüster zu Gast bist und vielen, vielen Dank für die schönen Präsente, die du mitgebracht hast. Ich konnte es nicht verwehren, mir gleich das erste Kuchenstück, was war das, Schmand oder Quark oder was war das?
Ich denke mal, es war Eierschecke, so wie ich es gesehen habe. Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, weil wir haben ja verschiedene Sorten Kuchen mitgebracht. Wir haben ja ein breites Sortiment. Welches du dir auserkoren hast, das habe ich jetzt nicht so genau beobachtet.
Es war Eierschecke, ja. Also, aber was mich jetzt noch gewundert hat, du hast auch mitgebracht Äpfel mit Schokolade. Ich liebe das ja, kriege ich ja sonst eigentlich nur auf dem Rummel.
Ja, genau, aber wir haben festgestellt, dass in verschiedenen Filialen, gerade in der Stadt, das dann doch ganz gut geht, gerade im Herbst rein, wenn halt die frischen Äpfel dann da sind, dass wir, und es ist ja nicht immer Rummel, und dass wir dann...
Macht ihr die Schokolade auch selber? Und dann dieses Zierte?
Also das Dekor, also die Schokolade drauf und so, machen wir die Schokolade selber herstellen natürlich nicht, aber die Äpfel veredeln sozusagen, das machen wir schon selbst.
Super, und geht gut, oder?
Ja, die gehen recht gut, ja. Und jetzt, wenn es ein bisschen kühler wird, dann...
Umso besser.
Ja.
Liefert ihr die auch aus oder macht ihr dann auch so, liefert die an so... jetzt hier das Gera Stadtfest und sowas?
Nee, also vom Lieferservice haben wir eigentlich uns ein bisschen zurückgehalten. Wir haben uns schon immer auf unser Kerngeschäft konzentriert und haben natürlich Wiederverkäufer, beziehungsweise wir beliefern alle Heime der Gera Heimbetriebsgesellschaft, wo wir sehr froh drüber sind. Das ist eine schon jahrzehntelange sehr gute Zusammenarbeit, auch eine sehr faire Zusammenarbeit, muss ich sagen. Und wir beliefern verschiedene Fleischereien, wir beliefern die Fischerakademie in Gera.
Absolut, ja, klar.
Ja, und dann halt unsere Filialen, ist klar.
Die Schüler, die hier von auswärts kommen, sagen, ich sag mal, die Brötchen, die schmecken ja sensationell. Wo sind denn die her? Da müssen wir dann immer eure Bäckerei nennen.
Das ist schön.
So soll das ja auch sein.
Ja, das freut uns sehr. und wie gesagt, wir haben wirklich, manche werfen mir das bisschen vor, wir sind wirklich ein bisschen sehr traditionell und haben auch unser Brötchenrezept wirklich seit Jahrzehnten nur Backmalz, Salz, also Weizenmehl sowieso, bisschen Fett, also Margarine. Ja, und das etwas größere Volumen kommt einfach nur dadurch, dass wir seit vielen Jahren oder seit der Wende, sagen wir mal, eine etwas bessere Weizenmehlqualität haben und die Knettechnik sich verbessert hat, sodass ein bisschen mehr Luft drin ist. Aber wir haben immer darauf geachtet, achtet, dass wir nicht diese Ballermänner, sage ich da immer, im Verkauf haben. Es war am Anfang schwer, muss ich sagen, auch dass wir nach wie vor mit unseren selbstgezischten Natursauerteig backen. War ein paar Jahre etwas schwerer. Ja, 40 Jahre lang haben wir das Zeug gefressen, jetzt wollen wir andere Semmeln und so. Aber ich bin da, wie mein Vater gewesen ist und so, wir sind da, haben gesagt, lieber langfristig denken, wie jeden Hype mitmachen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden.
Michael, du steigst ja schon voll ein. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz am Anfang, bevor mein Amüsel erst zu dir erzählen und wie du eigentlich dazu gekommen bist in die Bäckerei und ihr seid ja schon in der vierten Generation und so. Jetzt war am Wochenende, habe ich überall gelesen, Saftfest MTR. Was bedeutet denn das? Also da bist du ja aktiv mit Gründer oder wie auch immer. Erzähl mal kurz.
Ja, ich bin sozusagen mit der erste Initiator mit, damals mit unserem Ortsteilbürgermeister und mit dem Pfarrer, mit damaligen Pfarrer von Gera.
Ortsteilbürgermeister ist der
Norbert Geisler.
Schöne Grüße an den, ne?
Dankeschön. Der Pfarrer Frank Hittemann. Wir haben damals überlegt, was wir in den Ortsteilen auf die Beine stellen können, haben da so eine Art Musiksommer, was hauptsächlich von der Kirche veranstaltet wird, Sommerkirche, und haben gesucht, was wir für den Abschluss machen können. Reines Erntedankfest, haben wir gesagt, gibt es schon so viel. Weihnachtsmarkt gibt es noch mehr. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dieses Saftfest, damals hieß es noch Saftmarkt, zu initiieren. Ende September damals, Anfang Oktober, je nachdem, wie das mit den Ferien und mit dem Höhlerfest und so weiter, man muss ja da auf so vieles achten, haben wir das initiiert. Und mit diesem MDR, das war meine Idee, weil ich gesagt habe, wir nennen das MTR, wie unser Ortsteil heißt, Milbitz, Tischitz, Rubitz. Da ist beabsichtigt immer eine kleine Verwechslung mit den MDR. Und da denken ja die Leute, das ist was ganz Großes, und kommen dann und sehen, das ist zwar nichts ganz Großes, aber da was Feines und super ist.
Ich bin gestern, muss ich sagen, auch mal in deiner Bäckerei vorbeigefahren und an deinem Café. Und dann kam ich so von Kraftsdorf so rein, so die ganze Ecke. Ich muss ja wirklich sagen, also irgendwie die Häuser, die Leute, alles toll, muss ich sagen. Also gut saniert, sieht alles sauber aus, ordentlich, also gefällt mir sehr gut.
Ja, das Alpbachtal ist eigentlich sowieso ein Kleinnot, ein kleines Kleinnot, sagen wir mal, in der Gera-Gegend. Es gibt da auch schöne Wanderwege und so, was gar nicht so bekannt ist. Man kann von Rubitz herrlich durch den Stadtwald nach Gera oder nach Ernsee wandern. In Kraftsdorf oben gibt es super Wanderwege. Und wenn man von Gera die Autobahn ab, also nicht Gera, Rüdersdorf, die Autobahn, von da oben rein und hat diesen Blick, da sagen viele alle, Mensch, hier könnte man ja mal Urlaub machen. Man selber fährt jeden Tag oder jedenfalls oft lang und hat da gar keinen Blick mehr dafür.
Jetzt lass uns mal so ein bisschen was von dir erzählen. Bist du so Urgerscher, bist du schon immer in Gera oder siehst du dich als Gerscher oder siehst du dich mehr so als Milbitzer? Rubitz, hast du gesagt,
darf man nicht sagen. Ja, aber das wird oft verwechselt, Rusitz und Rubitz. Es kommen oft LKWs zu uns, die wollen
nach Rusitz. Und dann sind sie aber.
Dann hängen sie fest. Aber ich bin in Gera geboren und wohne schon immer in Gera bis 84 in Rubitz, also in der elterlichen Bäckerei. Und dann haben wir in Tischitz auch auf dem Grundstück von der Oma gebaut und wohnen seit 87 in Tischitz.
Also die Bäckereistube, da wo ihr auch produziert, ist jetzt in
Rubitz.
In Rubitz.
Das ist Rubitz.
Und das Kaffee auch?
Das ist auch Rubitz.
Gegenüber, okay. Ja. Du hast den elterlichen Betrieb übernommen in der jetzt vierten Generation. Oder habt ihr jetzt schon die fünfte Generation? Deine Tochter ist auch mit dabei.
Meine Tochter, die im Prinzip alles managt, mittlerweile schon mit meiner Frau zusammen. Ich habe mich da zurückgezogen, sehr zum Leid meiner Tochter manchmal, dass ich einiges bisschen schleifen lasse. Aber die macht das jetzt schon seit 8 oder 9 Jahren. Ich merke das immer nicht, die Zeit vergeht so schnell. Es kann doch schon länger sein. Mit in der Firma, und die managt das alles.
Erzähl mal ein bisschen was zur Geschichte von Bäckerei Möbius.
Die Bäckerei ist 1893 in einem kleinen Wohnhaus wo jetzt das Kaffee drin ist, also hinter der Turnhalle, gegründet worden von dem Uropa meines Vaters. Und das war 1893, da sind wir der älteste in Gera ansässige Bäckerei. Es gibt Bäckerei, die ist älter, also hat eine längere Tradition, aber die ist nicht schon ewig in Gera.
Laudenbach, oder?
Jawohl. Ja. Zu dem wir eigentlich auch ein gutes Verhältnis haben. Also ich wollte es jetzt nicht so unbedingt nennen, ich muss nicht, wie man...
Ach, das können wir, wir sind da offen.
Alles
wir hatten gut. Ja auch schon gesagt, Familie Treibmann hier.
Wir haben keine Berührungsprobleme und wir tauschen uns auch aus. Und wenn da mal irgendwas ist, helfen wir uns auch. Also das funktioniert schon. Ja, 1893, und diesen haben wir schon länger, aber die sind ja erst in den 60er Jahren durch die ganzen Grenzwirren da nach Gera gekommen, und wir sind seitdem da. Und dann 1904 sind sie dann umgezogen in das jetzige Gebäude, wo wir jetzt drin sind. Mittlerweile das älteste Haus von Rubitz, 1600 und irgendwann gebaut.
Also der Verkaufsraum ist ja relativ klein. Ne? Aber dahinter ist alles also Produktion.
Wenn man davor steht rechts, das haben wir 2002 angebaut. Da haben wir unsere Produktionsfläche mehr als verdoppelt. Und das alte, der Drei-Seitenhof, was da so ist, das ist eigentlich die alte Bäckerei. Da ist auch noch Produktion mit drin. Konditorei haben wir auch umgelagert in den Neubau. Und ein Teil gehört meiner Schwester, da wohnt meine Schwester drin. Das haben wir in den 90er Jahren dann geteilt gehabt.
Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
Wir sind jetzt so knapp 40 Mitarbeiter.
Mit Verkaufspersonal, mit allem drum und dran.
Fahrern, Reinigungskräfte, Büro, alles was wir.
Und wie viele Standorte habt ihr, wo ihr eure Ware...
Also wir haben unser Hauptgeschäft, klar, in Rubitz und haben noch 5 Filialen. In Töppeln, bist du ja vorbeigefahren wahrscheinlich, wenn du durchs Albertal gefahren bist. Dann 2 in der Wiesestraße, 1 in der Reichsstraße und 1 in der Leipziger Straße. Und alles in Privatgeschäften, beziehungsweise also Häusern, in Privathäusern.
Das heißt, die Produktionsimmobilien sozusagen und da, wo verkauft wird, das ist alles in eurem Besitz.
Also die Produktionsimmobilien, ja, aber ich wollte damit sagen, wir sind nicht in Supermärkten oder so, in Vorkassenzonen.
Ah, genau, also, das wollte ich wissen. Ja, ja.
Also wir sind nur in wirklich reinen
Bäckerstuben, Läden.
Ja.
Läden. Gab's da einen Grund? Hast du da irgendwie, sagst du, nee, da will ich nicht mitmachen irgendwie?
Wie gesagt, ich bin sehr traditionell und ein bisschen konservativ in der Richtung. Mir hat das in den 90er Jahren das Ladenbacken, was da so der Hype war, was auch fast alle machen, das hat mir nicht so gefallen. Zu der Zeit gab es keine Öfen mit Steinplatten, keine Backöfen für die Läden. Das waren alles Umluftöfen, also mal ganz primitiv gesagt, in größerer Küchenherd. Klar, mit einer viel ausgefeilteren Technik, aber das hat mir alles nicht so gefallen und ich habe gesagt, wir sind ja auch langsam gewachsen und ich habe gesagt, wir backen nach wie vor auf Natursteinplatten unsere Produkte und hatte damals gehofft, dass sich das langfristig auszahlt. Klar war es dann am Anfang schwierig, aber weil das gesagt haben, ja, bei denen gibt es eine Stunde warme Brötchen, bei euch nur 3-mal am Tag und so weiter. Aber mittelfristig ist es ja so gekommen, dass wirklich die Backwaren wieder geschätzt werden, mehr oder weniger, die wirklich auf der Natursteinplatte gebacken sind und eben mit traditionellen Backverfahren.
Diese Brötchen, also eure Brötchen, das ist ja so wie DDR-Brötchen. Kann man schon sagen, ne?
Ja,
so.
Wie gesagt, das Rezept hat sich im Prinzip gehalten. Backmalz gab es schon immer und Salz auch und ein bisschen Margarine. Da haben wir das Glück, dass wir auch in Gera, wir tun ja auch größtenteils regional einkaufen, da lege ich auch viel Wert drauf. Da haben wir in Gera noch die Margarinefabrik und da beziehen wir auch die Margarine. Und wie gesagt, das Einzige, was sich verbessert hat, ist die Qualität der Mehle.
Wo bezieht ihr das her? Oder ist das auch heimisch?
Das nehmen wir auch regional. Unser Weizenmehl kommt aus Wünschendorf von der Odogrinitz-Mühle und das Roggenmehl von der Sternermühle in Neumühle bei Greiz. Also wirklich.
Ist das Mehl auch so ein Geheimnis, was du da oder kann das jeder kaufen?
Das kann eigentlich jeder kaufen. Das kann jeder kaufen.
Aber wieso schmecken dann die Brötchen, wenn das alles keine Geheimnisse sind? Das Mehl ist das Mehl, ja, Salz, ja,
Mehl ist
Salz.
Ist nicht, Mehl ist ja ein Naturprodukt. Also jede Mühle
oder hat auch selbst, noch mal einen anderen.
Ja, oder auch jede kommt aufs Anbaugebiet an, dann tun die Mühlen ja ein bisschen, weil die ja nicht mehr gleichbleibende Qualität hat. Wir wollen aber ja eine annähernd gleichbleibende Qualität. Die tun dann auch von verschiedenen Anbaugebieten das ein bisschen vermischen, aber das ist Sache der Mühle, aber die mischen da nicht irgendwas rein, sondern tun halt praktisch nur.
Aber wieso gibt es dann so unterschiedliche, ich sag mal, so luftige Brötchen, luftlöcherrichtige Brötchen, wo du sagst, okay, 2 Gramm oder was gefühlt?
Ne, das Gerücht ist gleich, das ist
Vorschrift.
Nee, ist nicht mehr Vorschrift. Du hast freie Wahl im Gewicht. Das kannst du machen, wie du möchtest. Das war zu DDR-Zeiten. Da musst du eine Doppelsemmel mindestens 95 Gramm wiegen. Das gibt es nicht mehr. Also du hast freie Wahl, wie du deine Gewichte, du musst dann bloß praktisch den Kilopreis mit ausloten, dass der Kunde das sieht. Die großen Brötchen, die sind nicht leichter. Das ist einfach eine Wahrnehmung. Man denkt, das müsste schwerer sein, aber es wirklich haben mehr Volumen, also ist mehr Luft drin, aber der Teig ist nicht weniger, sagen wir mal so. Das ist einfach eine Verfahrenstechnik praktisch, wie du kannst Mehle stärker auskneten, dann wird es luftiger. Du kannst Emulgatoren einsetzen, zum Beispiel Backmittel, wobei ich sagen muss, ich tue die Backmittel nicht verteufeln, was gebraucht wird, wird gebraucht, weil wie gesagt, wir arbeiten mit einem Naturprodukt, was Schwankungen
unterliegt.
Aber man kann ja den Kunden nicht eine Woche so, eine Woche so. Klar, bei uns sind die Brötchen und die Brote nicht jeden Tag ändern wie der andere. Es ist wirklich ein Unterschied. Aber das ist nur das Handwerk. Aber man muss einen gewissen Standard muss man schon halten. Und das geht bei manchen Sachen mit einem kleinen Zugabe von Backmitteln. Aber was aber nicht schlecht ist, ich möchte es mal klarstellen hier, weil immer verteufelt wird Backmittel und. Eigentlich, wenn man es so nimmt, die E-Nummern, was dann, die Backmittel haben nicht alle E-Nummern und sind ja auch E-Nummern, wo gar nicht viel wie Ascorbinsäure, dass da praktisch das Vitamin C ist und so. Aber das sind eigentlich, wenn man es so nimmt, wenn man mal guckt, die bestuntersuchtsten Lebensmittel. Weil bevor das zugelassen wird, geht das ja x Sachen durch. Man also, kann dazu stehen, wie man will. Ich muss nicht rein, aber was, wenn es nicht anders geht, gewisse Sachen.
Hat sich da das Bestellverhalten deiner Kunden, auch die Anfragen, ist jetzt das Gluten XYZ und die Säure mit drinne oder nicht? Hat sich das verändert? Spürst du da was in den Läden?
Nee, eigentlich nicht großartig. Also speziell Nachfragen nach glutenfrei oder das sind ja wirklich Leute oder Hefeunverträglichkeiten oder sonst was. Oder Weizenmehl oder Roggenmehlallergien, was auch ganz wichtig ist. Ich bin der Meinung, ich habe nicht das Gefühl, dass es unbedingt mehr geworden ist. Und es fragen auch nicht mehr Leute nach. Die meisten, die vertrauen halt auf unsere Qualität, dass wir das machen und auch, dass es regional ist. Und die da wirklich Probleme damit haben, die kennen sich, ich möchte fast sagen, besser aus wie ich. Die fragen, was da drin ist, die wissen genau, was sie essen können und nicht, weil die wirklich sich damit befassen müssen, intensiv. Es gibt ja auch Sachen oder Nussallergien oder so, oder Roggenmehl. Da hatte ich zum Beispiel eine Kundin, die sagt, ja, wie viel Prozent sind da drin? Ja, da sind ungefähr 50%, 55% Roggenmehl drin. Sagt sie, na, dann geht's noch. Das ist eigenartig. Wenn die aber ein reines Roggenbrot ist, das verträgt sie nicht, das ist zu viel Roggen. Also das ist auch, dann, deswegen sage ich, dass die wirklich Probleme damit haben, die kennen sich selbst, ihren Körper so gut und sich so gut aus, die fragen dann nach, was drin ist, aber ansonsten ist dann die Nachfrage kaum.
Also ich hatte da ein Erlebnis in einer Bäckerei oben in Karlshagen, das war so eine typische im Edeka-Laden Bäcker. Und da ging es darum, ist in dem Brötchen Dinkel? Und da hat die gesagt, das weiß ich nicht, das muss ich nochmal fragen. Wie ist das bei euch? Schult ihr da eure Leute? Wie geht ihr daran, dass die Mitarbeiter, ich meine, du sitzt ja oder stehst ja nicht hinter der Theke und kannst dann die Auskunft geben, so professionell wie du jetzt bist. Wie schult ihr eure Leute, dass die dann auch keinen Mist erzählen?
Die Verkäuferinnen haben Listen, noch haben sie Listen, wo praktisch die Inhaltsstoffe im Groben drinne, die wichtigsten Inhaltsstoffe drinne stehen. Wir haben auch fast alles erfahrene Verkäuferinnen, die wissen, das dann sowieso schon. Bei speziellen Sachen fragen sie dann nach im der Firma, also bei mir, da muss ich habe ja auch nicht alle Rezepte im Kopf, auch erstmal manchmal manche Rezepte nochmal nachschauen, wenn ganz spezielle Fragen sind. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, in der Ansicht bin ich immer ein bisschen spät dran, aber eine Software jetzt, wenn ich da meine ganzen Rezepte eingepflegt habe, dann sind da wirklich bis aufs Kleinste die
Zutaten
und auch die Deklarationspflicht und Inhaltsstoffe, falls da was drin sein sollte. Und das kriegen dann auf die Kasse gespielt und das können die Kunden oder die dann abrufen.
Ist das immer so, weil du sagst, also du sagst ja, traditionell bleibe ich immer und das ist gut so und so weiter. Ich finde das ja gar nicht so schlecht, aber ist das etwas, dass du das manchmal mit deiner Tochter, wo du da aneckst, wo die sagt, Mensch Papa, wir müssten jetzt eigentlich das machen und müssen mal da noch ein bisschen Gas geben und vielleicht sogar noch ein bisschen was mit Social Media machen oder so. Ist das da etwas, wo ihr da aneckt zu Hause? Oder?
Ja, anecken nicht direkt, aber sie treibt mich dann schon, dass sie sagt, jetzt müssten wir das machen. Oder zum Beispiel auch Kartenzahlgeräte, das wollen wir jetzt auch jetzt erst einführen. Das ist alles zu sagen, ich bin nach wie vor Bares ist Wahres. Und das sind alles solche Sachen, wo ich dann, also es ist nicht so, dass wir uns drüber streiten, aber es ist gesagt, langsam müsstest du mal aus der Pötte kommen und dieses oder jenes.
Aber dann ist es ja so, dass du ja noch schon sehr aktiv mit drin steckst in der ganzen Sache und nicht jetzt, wie du vorhin gesagt hast, dass deine Tochter sagt, naja, Papa ist eigentlich schon so ein bisschen weniger weg. Oder
oftmals ist es so, ich schieb's an und sie muss es dann umsetzen.
Ja gut, aber das ist ja unternehmerisch auch ganz klug. Ja.
Nee, aber Großteil macht sie schon. Okay. Und meine Frau auch.
Also und deine vierten Generation, wenn da die in der vierten Generation, waren da immer die ganzen Familienmitglieder mit dabei oder schon mit deinem Vater und deinem Opa und so? Und die Oma und die Mama?
Also eigentlich waren es immer zwei, drei Mannbetriebe bis zur Wende. Also wir waren damals, ich kann mal noch ein bisschen weiter zurückgehen, also die haben das gegründet damals, hatten nebenbei eine Landwirtschaft, wie das damals üblich war, in den kleinen Ort wie Rubitz mit den 300 Einwohnern waren vier Bäckereien.
Also so. Zu DDR-Zeiten?
Nee, Gottes Willen, da hätten wir schon dann nicht mehr existieren, genau.
So, vorher?
Ja, bis in der 30er Jahre oder so. Ja, die machen, da waren vier Bäckereien, da waren drei Gaststätten. weil die auch alle nebenbei Landwirtschaft hatten. Die hatten noch Futtermittel.
Aber warum, da hatten wir noch weniger Bevölkerung. Warum ging das da? Was ist deine Auffassung? Warum ging da drei Bäckereien dort? Oder gab es dann in der Stadt keine?
Die hatten keine 10 Hosen. Die hatten ihren Anzug. Den haben die ihr Leben lang getragen. Die hatten teilweise kein Auto.
Also du meinst, wenn man 2-3 Hosen mehr hat, kann man nicht zum Bäcker gehen? Oder?
Das war jetzt ein bisschen sarkastisch gesagt. Aber so ist das halt. Mhm. Was gab es denn an Bürokratie? Die haben sich noch irgendwann mal abends hingesetzt und eingeschrieben, das war's. Da hat keiner nach Zertifikaten gefragt, da hat keiner nach Inhaltsstoffen gefragt und nix. Das war doch alles viel einfacher.
Siehst du da, siehst du die Bürokratie als ein großes Problem in deinem Bäckereihandwerk?
Also es wird, unabhängig von Arbeitsaufwand, aber auch kostentechnisch ist es in den letzten Jahren ein Problem geworden. Gerade mit dieser Kasse, das Umstellen auf die elektronischen Kassen, dann die nächste Zertifizierung, nochmal 10.000, dann die Bonpflicht, die Kassen sind ja nicht ausgelegt, die Drucker auf diesen identischen Bon, das bedeutet, die halten nicht lange. So, und du weißt ja selber, wie es bei Software ist, die Kassen, nach 3 Jahren brauchst du neue Drucker, ja, die neuen Drucker gehen nicht mehr dazu, also kaufst du wieder für 10.000 neue Kassen und so weiter. Also das ist alles... letzten Endes Folgen der Bürokratie. Man kann ja sagen, ne, was hat denn das mit der Bürokratie zu tun? Ja, aber der Bon ist ja, Bürokratie. Klar. Ist ja nur ein Bon für ein
Papier. In manchen Bäckereien steht da ja so ein Korb noch, wo du dann sagst, ich habe ausgedruckt die Quittung, du wolltest nicht mitnehmen, dann liegt es dann.
Also nimmt keiner mit. 99,9% möchte ich fast sagen, nimmt keiner mit. Ich habe ja am Anfang, wo das rauskam, hatte ich von eine Anfrage, ich glaube, vom MDR Thüringen-Journal. Da habe ich mal eine Woche lang gesammelt, die Bons, die mal rausgelandet. Da hatte ich 87 großen Körbe. Blauen Müllsäcke. Also nicht Körbe, diese großen blauen Müllsäcke voll in den Filialen. Das ist Wahnsinn. Und so ist es ja. Und jetzt tun wir sie in der Filiale entsorgen, da merkt man es nicht so, aber letzten Endes entsorgen muss es ja auch. Ja, wie gesagt, mit den neuen Kassen dann kannst du ja diesen elektronischen Bon, aber das ist ja auch alles, du hörst ja dann auch verschiedene Meinungen. Da sind Fragen, da sind Meinungen. Die einen sagen, ja, du kannst das machen, den elektronischen Bon. Andere sagen, nein, du musst nach wie vor drucken. Und wenn du da irgendjemanden fragst, die sagen, ja, so muss es sein. Aber ob das vor Gericht dann...
Wo kein Kläger, da kein Richter,
oder? Ja, aber ob es dann Bestand hat vor Gericht, das geht, die Garantie gibt da keiner.
Wie viele Leute beschäftigst du von den 40 Mann, die alleine nur mit deiner Bürokratie beschäftigt sind? Was so eingeschätzt jetzt, ja, Stundenzahl?
Nee, also
da ist ja noch Datenschutz und was da noch alles kommt. Alles
nur, jawohl. Nee, also das macht meine Frau, meine Tochter und ich. Wir machen das Büro.
Ich will mal so ein paar Mythen. Ich habe so ein paar Mythen rausgesucht und du sagst mir mal, ob das stimmt oder nicht. Der Bäcker steht jeden Morgen um 2 Uhr auf.
Ja, das ist ein bisschen spät für heute da. Das war früher so, wenn du keine Filialen hattest oder so, dann hast du um 3 Uhr oder so angefangen, dann kam früh das Brot in den Laden, der ersten Brötchen, dann um 10 Uhr oder so der Kuchen und dann nochmal Brot und da standen die Leute, wenn das alle waren, nochmal eine Stunde. Und das ist ja nicht mehr so, du musst ja früh das volle Sortiment haben, das bedeutet, du musst zeitig anfangen. Die Kunst dabei ist, musst das Backen so gestalten, dass auch die Produkte, die am längsten frisch bleiben, wie Brot oder so, auch zuerst gebacken werden und das andere zeitnah, wenn es in den Laden geht, kannst jetzt ein Brötchen nicht der Nacht um 10 oder abend um 10 backen, wenn das früh erst rausgeht. Ja, und die ersten... fangen bei uns im Prinzip 18 Uhr an. Die Kollegin, die Vorbereitung macht, die ist schon viele Jahre da, die wiegt ganze Zutaten noch ab, was so ist. Weil bei uns ist auch so, die können bis, auch unsere Wiederverkäufer, bis am späten Nachmittag können die noch bestellen oder mal umbestellen. Und das tun wir dann abends noch einfließen lassen, dass wir dann in dem Produktionszettel alles und die Teige, das gebe ich ja dann vor, was sie
machen. Also wenn du den Laden zumachst, geht schon wieder der nächste Tag los, wenn du so willst.
Jawohl.
Das ist die Spätschicht.
Ja, also die fängt an und dann die anderen kommen dann so 22 Uhr und da kommt die Reihe. Die waren bleiben ja auch länger frisch, was dann so produziert wird. Oder auch, wenn die noch was zu backen haben an Platten oder sowas hier. Ja, und dann werden die Kuchen geschnitten, da kommt auch Abend inner. Die werden ja das hier gebacken für den nächsten Tag, müssen ja auskühlen und alles. Ja, und dann so richtig mit Backen geht es dann so 0 Uhr los. Und da kommt dann schon der nächste dann auch. Aber also, wir fangen sehr gestaffelt an. Also es ist nicht so, dass jetzt eine Schicht von 18 bis 6 Uhr oder früh geht oder von 20 bis 6 Uhr. Die gestaffelt und die letzten kommen um 2 Uhr und die Lehrlinge durch den jungen Arbeitsschutz können ja teilweise erst um 5 anfangen oder um 4. Das sind dann die letzten.
Hast du da Schwierigkeiten, Leute zu kriegen? Also ich gehe mal davon aus, dass das nicht so einfach ist, oder?
Es ist nicht einfach, aber wir haben ein gutes Team. Leider ist es so, dass die letzten Jahre, also das Stammteam steht schon viele Jahre. Und die haben auch eine gewisse Verbundenheit. Aber die so die letzten 5 oder 7 oder 10 Jahre dann gelernt haben, wir haben jedes Jahr mindestens 2 Lehrlinge, 3 Lehrlinge, die dann auch ein paar Jahre da waren, aber sich dann anders orientiert haben. Ob es nur an uns lag, an der Firma oder wo.
Oder an der Entwicklung allgemein
selber. Aber wenn man ehrlich ist, ist bestimmt bei euch auch so. Ihr habt bestimmt auch einen Stamm und gewisse Leute, ja, die sind auch sehr gut. Mhm. Aber die wechseln halt, weil aufgrund, das ist auch die Möglichkeit heute. Wenn ich dran denke, wir hatten, wo wir nach der Wende, da hatten wir einen Ausbildungsplatz und 30, 40 Bewerber. Das ist klar, dass dann die auch verbunden, die waren froh, dass sie die Stelle gekriegt haben und die waren dann auch mehr verbunden mit der Firma, wie das jetzt ist, weil sie einfach die Möglichkeit haben.
Heute ist das umgekehrt.
Ja, teilweise ist es auch, dass es durch das kleine Team, wir sind ja in der Backstube, sind ja nicht so viel, die Konditoren, da arbeiten maximal, wenn sie sich überschneiden, 3 zusammen und in der Bäckerei von einem 4, weil es das, also da musst du auch wirklich zusammenarbeiten und klar, dass es da mal Reibereien gibt oder so, aber wir haben jetzt schon ein super Team und das passt schon.
Nächster Mythos. Ein Bäcker, der Kuchen kann, kann kein Brot. Und ein Bäcker, der Brot kann, kann kein Kuchen.
Ich würde sagen, das trifft auf Sachsen und Thüringen nicht zu. Weil Sachsen und Thüringen sind eigentlich die Kuchenländer. Das wirst du ja selber merken, du kommst nach Deutschland weit oder weltweit, was weiß ich, rumfiel. Sobald du aus Sachsen oder Thüringen raus bist, lässt der Blechkuchen nach, wenn es überhaupt welchen gibt. Dann gibt es eins wie Sorten, nicht wie bei uns 15, 20 jeden Tag. Und die Qualität ist dann auch nicht die. Also in Thüringen kann eigentlich jeder, der Kuchen kann,
auch Brot backen
und auch umgedreht.
Aber wo es trotzdem Unterschiede gibt, auch in Gera, muss ich sagen, sind die Pfannkuchen mit Marmelade gefüllt.
Das ist auch, weil da auch jeder so, das ist wie beim Brötchen, wir haben auch alles das gleiche Mehl, also du hast ja verschiedene Mehlarten, alles das gleiche Mehl oder so, aber trotzdem hat der jeder sein eigenes Rezept und so. Da merkst du halt auch.
Aber das ist keine TK-Ware oder machen manche TK-Ware, wo sie sagen, komm, ich spritze nur noch dann die Marmelade rein und dann lässt sie im Fett links und rechts mal ein bisschen.
Ins Fett nicht nochmal, wenn, dann werden sie wirklich bloß aufgetaut und im Ofen nochmal leicht warm gemacht.
Aber das macht er nicht?
Nee, auf keinen Gottes Willen. Ja. Deswegen sind uns ja auch nicht solche Ballermänner, eben nicht wie die Brötchen. Es könnte man machen. Es gibt Backshops, die es machen.
Aber das ist keine
eigentlich,
Bäckerei.
Wenn eine Bäckerei dahinter steht, wüsste ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass von den Gärern Bäckern, also die wirklich auch eine Produktion hier in der Region haben, dass das jemand macht. Und wie gesagt, die Unterschiede ist rein das Rezept, die Backzeit und da spielt da so viel rein, dass dann wirklich Unterschiede entstehen.
Erzähl mal ein bisschen kurz, wie viel produziert er eigentlich so Brötchen am Tag?
Also,
und ist das auch saisonal bedingt, im Sommer weniger, im Winter mehr oder ist es immer gleich?
Ja, man muss auf vieles achten. Also saisonal, zum Beispiel süße Sachen, was da Blechkuchen und sowas geht dann, wenn dann das Weihnachtsgebäck losgeht, geht da ein bisschen zurück. Aber ansonsten hast du Schwankungen drin, bei großer Hitze zum Beispiel, merkst du ja selber, isst man weniger. Dann musst du beachten, sind Ferien oder keine Ferien. Das macht auch gerade im
Brot. Fließt das alles bei euch in die Produktion und auch in die Mitarbeiter, wer Schicht macht und so, fließt das alles mit ein?
Also das ist ja nicht so, dass du dann die Hälfte oder so machst. Und es ist wirklich so, ob du nur 500 Brote machst oder 300, du kannst einfach keinen einsparen.
Ja? Macht ihr 500 Brote? Nee.
Ja, so 500, 600 Brote im Schnitt. Also mit allen Spezialbroten und allen, was so Weißbrot.
Und Brötchen?
Brötchen so 5000 rund.
Aber, am Tag?
Ja, aber da sind auch die ganzen Spezialbrötchen, Käsestangen und Mohnstangen und alles, also alles, was, das ist bei
uns.
Also Kleingebäck nennt sich das bei uns. Und das ist da alles.
Was macht er mit dem Zeug, was übrig bleibt? Oder bleibt da nichts übrig?
Ja doch, bleibt übrig. Ein bisschen was muss übrig bleiben, weil muss da bis zum Schluss ein gewisses Sortiment haben. Großer Vorteil ist bei uns, dass wir praktisch nicht in den Märkten sind. Wir kriegen nicht vorgeschrieben, was du bis Abend oder bis wann
zu liegen hast.
Was und wie viel du noch zu liegen hast. Das ist schon mal ein großer Vorteil, dass du da nicht so viel Retouren hast. Dann, wie gesagt, versuchen wir es erfahrungsgemäß hinzukriegen. Wir haben auch schon Software gehabt, auch schon unser Kassensystem, aber irgendwie ist das Bauchgefühl immer noch das Beste. Dann vergleichst du mit der Vorwoche und. Das mache ich dann abends immer noch ein bisschen mit dem Rechner. Auch mit dem Brot hauptsächlich, mit dem Mischbrot. Und das andere, teilweise die Tafel kam lange, viele Jahre, die kommen jetzt nicht mehr, weil sie irgendwie mit dem Fahren nicht mehr da raus können oder was weiß ich. Und seit ungefähr ein Jahr ungefähr kam parallel Streetwork, die ja auch die Bedürftigen irgendwie da ausgeben. Die kriegen da halt jetzt ein bisschen mehr. Ja, und dann auf dem Dorf hast du auch ein paar Bauern, die dann
fürs Vieh.
Musst du aber auch wieder aufpassen, wo wir gerade bei Bürokratie waren. Da darfst du wieder kein tierische Produkte mitgeben. Also du kannst normales Brötchen mitgeben, kannst aber kein Schinken-Käsesemmel mitgeben. Solchen Gesetz, weil da ja tierische Produkte drin sind. Du kannst beim Kuchen kannst im Prinzip gar nicht geben, weil da überall Milch und Quark drin ist.
Würdest du dir da noch was wünschen, was vielleicht, ich sag mal, das, was übrig bleibt, noch anders geht? Was man damit machen könnte? Was wäre da so deine Idee?
Beim Brot und Brötchen ist ja auch so, das ist auch kein Geheimnis, das wird leicht angetrocknet und dann grob gemahlen und kommt wieder in das Brot mit. Das ist eigentlich das beste natürliche Frischhaltemittel. Mhm. Das ist aber schon eh und je so. Ich meine, zu DDR-Zeiten nicht, weil da hattest du ja nie was übrig. Aber das ist schon immer so. Das ist dann auch die Kunst, das irgendwie rauszukriegen, wie viel. Da gibt auch eine Vorschrift, wie viel maximal rein darf. Frage mich aber jetzt nicht, wie viel es ist. Wir sind auf alle Fälle drunter, weil wir gar nicht so viel übrig haben. Wie gesagt, und dann die Bauern. Ja, und natürlich im Feingebäck, da geht ein bisschen was, das geht dann in die Biotonne.
Jetzt habe ich bei dir auf der Webseite gesehen, da habe ich gescrollt, bestes Brot. Das sind ja, ist ja eine ganze,
ja.
Wie viele Urkunden habt ihr da? Also Tisch.
Ich kann es
nicht. Und da bist du da, aber da achtest du drauf, dass man da auch so eine Prinzessin immer wieder mal jedes Jahr abschleppt?
Wir machen das hauptsächlich eigentlich zur Eigenkontrolle. Also nicht unbedingt, dass wir die Urkunden haben. Ich bin ja Innungsobermeister noch hier in Ostthüringen und über unseren Zentralverband wird das angeboten, da gibt es parallel das Deutsche Brotinstitut und die machen Brotprüfung, so genannt. Das sind Brotsommeliers, die sind ausgebildet und machen das fast hauptberuflich. In Deutschland weiter gibt es, glaube ich, 3 oder 4 Brotprüfer und die machen das und du kannst vor der Innung sagen, hier, wir machen einen Termin, komm zu uns und da kommt, wir machen immer im Frühjahr die Brot- und Brötchenprüfung und jetzt am 4. Oktober, November ist die Stollenprüfung.
Das heißt, jede Bäckerei könnte sagen, bitte Innung kommt vorbei.
Nee.
Macht das oder gibt es da immer festgesetzte Termine?
Gibt es festgesetzten Termine und da wir zum Glück noch die Berufsschule hier in Gera haben, in Biblach, machen wir das immer dort. Und dann können die Bäckereien dann ihre Produkte bringen. Es ist auch nach wie vor eine freiwillige Sache. Es können auch Nicht-Innungsmitglieder das bringen.
Was prüft ihr da?
Das sind insgesamt 40 Kriterien, die da in dem Brot da geprüft werden. Also es gibt 5 Hauptkriterien und die sind dann noch
unterteilt
und sind auch gewichtet. Also Geschmack ist natürlich die Hauptwichtung. Wenn du da einen Punktabzug hast, dann kriegst du schon garantiert nicht mehr sehr gut. Da hast du schon zu tun, gut zu kriegen.
Aber das ist doch immer Geschmack, ist doch immer Geschmackssache.
Das ist Geschmackssache, aber du merkst ja trotzdem, ist ein Brot sauer oder ist es nicht sauer oder ist es selbst was ist Problem, was passieren kann, das ist leicht muffig, was vom Getreide her, wenn du mal irgendwie ein schlechtes Getreide oder so hattest. Und deshalb ist es gut, wenn du, das ist extern und da wirst du immer, ich bin da nicht scharf auf die, also es ist natürlich sehr schön, wenn du da die Urkunden kriegst und sehr gut oder gut. Manche sagen auch nicht gut, ich will nicht gut, das hänge ich nicht aus. Aber das sind Nuancen, wie gesagt, das sind 44 oder noch mehr Kriterien. Das sind Nuancen, die der Kunde zum Teil gar nicht merkt, wenn ein kleiner Riss ist, der da nicht da sein sollte oder so. Oder vielleicht mal die Krume doch an einer Stelle nicht so ganz gleichmäßig. Das welchen schmeckt, das ist das trotzdem ein super Produkt, aber du kriegst halt dann bloß gut in der Prüfung.
Aber eine Urkunde gut ist doch.
Ja, aber.
Okay, ist jetzt nicht sehr gut,
sehr gut ist besser.
Wie gesagt, und da gibt's. Also eine gute Urkunde wird sie gar nicht aufhängen, wird sie gar nicht ins Internet setzen bei dir.
Doch, machen wir auch.
Also
wir machen es. Aber manche Bäcker, selbst es gibt wirklich Bäcker, die nehmen nicht in der Prüfung teil, weil sie Angst haben, sie kriegen nur gut.
Aber das müssen sie ja nicht kommunizieren. Sie müssen
nicht kommunizieren.
Also gebe ich mir doch Mühe, jedes Jahr so.
Genau, und okay. Vor allen Dingen, wie gesagt, es ist ja, und du kriegst immer, auch wenn du es ja gut hast, du kriegst immer noch einen kleinen Tipp von denen. Sagen, da hast du den Fehler drin, das merkt der Kunde nicht, aber du kannst noch ein bisschen drauf toppen. Mhm. Und das ist eben das, was die Bäcker, die immer so teilnehmen, sind halt leider nicht so viele, sind immer so 7, 8 Betriebe, das sind auch immer fast die gleichen, die teilnehmen, aber die sind da immer sehr dankbar drüber.
Micha, was ist eigentlich dein eigenes Lieblingsprodukt, wo du sagst, das liebe ich selber am meisten?
Nach wie vor Mischbrot, unser Roggenmischbrot, also das ganz normale und eine schöne Doppelsimme, also ein normales Brötchen.
Schön mit Butter und Salz und dazu vielleicht noch ein schönes Ei vom Bauern.
Ja, das ja. Oder ich esse auch gerne früh, ich tue selten frühstücken, aber wenn wir Urlaub oder so, dann ist Frühstück fast meine Hauptmahlzeit, dann das traditionell, da wundert sich meine Frau, dass ich damit anfange, Butterbrötchen mit Marmelade.
Wunderbar.
Und am liebsten Erdbeer oder
Heidelbeer. Aber auch noch selbstgemachte. Selbstgemachte?
Ja.
Verkauft ihr sowas auch? Habt ihr das auch so angeboten?
Also wir haben in Rubitz und in Többeln, weil das ja nur rein ländlich, da sind wir ja wie ein kleiner Nahversorger. Mhm. Also klein, wirklich klein. Wir haben, was du so täglich brauchst, Butter, Milch. Also da haben wir eigentlich für eine Bäckerei schon ein relativ sehr großes Handelswarensortiment. Wie gesagt, in den anderen Filialen eine Butter, Marmelade und so. Aber wir haben keine speziellen Produkte, die jetzt wirklich, also Selgros oben, die hatten immer relativ viel regionale Produkte noch, aber das wird leider auch immer weniger und das wird immer schwieriger. Und da hast du dann die Produkte, die du auch im Supermarkt normal kriegst und die können wir natürlich nicht, die kaufen wir teilweise teurer ein, wie das im Supermarkt verkauft. Wir haben viele alte Leute da draußen, draußen oder fast nur, also nicht fast nur, aber viele Leute, die sind dankbar, dass sie halt ein Stück Butter oder so. Oder
ja, aber Glas die Qualität so. Setzt sich doch sowieso durch, das geht doch gar nicht.
Ja.
Also ich hab Bedenken, ich meine, ich will jetzt da nichts Falsches sagen, aber ich würde jetzt in so einem Großhandelmarkt, würde ich jetzt nicht in so eine Klappe gehen und mir dann meine Brötchen rausholen.
Das ist sehr schön.
Das hey, also
freut mich.
Gedacht, sagen wir ja. Mal, mit einem Landcafé, wie sind da die Öffnungskammer? Kann ich da frühstücken kommen? Weil wir suchen immer Frühstücksmomente. Ja. Wie ist denn das? Ja,
nee, also das Landcafé, das ist mehr oder weniger läuft so ein bisschen nebenbei. Also wenn ich sage nebenbei, aber das ist wirklich nur ein reines Saisongeschäft. Also von O bis O, wie du deine Winterreifen da oder Sommerreifen von Ostern bis Oktober die Sommerreifen. So haben wir das Landcafé geöffnet. Immer um Ostern rum fangen wir an und mit dem Saftmarkt oder Saftfest hier, der da ist im Oktober, das ist immer der Samstag, ist immer mal Saisonabschluss. Und da keine Heizung drin ist, geht das auch gar nicht anders. Und wir haben auch nur Samstag, Sonntag geöffnet Nachmittag, also reines Café. Also haben wir eine Bockwurst oder so, aber jetzt nicht irgendwelche Suppen oder auch mal eine Suppe, machen wir auch manchmal eine Tagessuppe, aber jetzt nicht irgendwelche Pizzas oder so. Meine Tochter lässt sich immer eine Kleinigkeit einfallen, dass was kräftig ist oder herzhaft ist, mit da ist Zwiebelkuchen oder so. Aber ansonsten reiner Kaffeebetrieb und auch wirklich nur Samstag, Sonntag, weil wir sind da draußen wirklich komplett auf Radfahrer, Spaziergänger und sowas angewiesen. Ja. Und das lohnt sich nicht. Wir wollen jetzt, weil doch ein kleines bisschen Nachfrage ist, wir wollen jetzt hüben bei uns ab nächstes Jahr dann bei uns im Laden, dass wir da auch nicht bloß einen normalen Kaffee anbieten, sondern auch ein bisschen Kaffeespezialitäten und dass es sich dann rüber, weil die Freifläche ist ja mal da, dass es sich da ein Stück
hinsetzen,
ein Stück Kuchen oder so essen können.
Was hast du dir noch vorgenommen für die Zukunft? Mit deiner Frau schon so ein bisschen ab nach Mallorca oder?
Ach, Gottes Willen. Ja, auswandern würde ich. Also sarkastisch gesagt, so wie die jetzige Situation in Deutschland ist. Mhm. Aber wir hatten ja gesagt.
Keine Politik. Gera Stadtgeflüster ist Politik frei. Wir reden nur positiv.
Ja, weil du jetzt mit den Mallorca angefangen hast.
Ja, aber was wärst du auswandermäßig deine zweite Heimat? Was gefällt dir?
Also wir waren 90 Jahre in Griechenland und Schweden oft im Urlaub und das hat uns super gefallen. Aber wir haben dann die letzten Jahre gemerkt, ich bin nicht der Typ, der erst in den Club fährt. Mhm. Ich habe immer gesucht, kleines, landestypisches Hotel. Ich will wissen, wie die Leute dort decken. Ich will wissen, was die dort essen und so weiter. Und kleine, feine Hotels haben wir uns immer gesucht, wo wirklich der Inhaber noch mit da war, mit denen du da mal reden konntest und dich mit Kellnern unterhalten könntest. Haben wir aber gemerkt, das gibt es selbst dort, ist das nicht mehr so. Die kleinen Hotels, die wir dort hatten, da stehen mittlerweile eventuell nebenan Riesenhotels oder das Hotel gibt es nicht mehr, weil es ja praktisch Riesenhotel daneben gebaut wurde und dann die Leute eher dort in diesen Club dann gehen. Schweden, ich weiß nicht, ob wir da jetzt drüber reden wollen. Zum Beispiel Idre waren wir viele Jahre, 30 Kilometer von Idre, ist ja in Schweden keine Entfernung, das ist ja der Nachbarort, in kleinen Dorf Storbo. Da war in Idre damals eine Gaststätte, ein kleiner Supermarkt. Und die letzten paar Mal, und da war oben ein kleines Hotel am Berg, ein Skilift. Und wo wir dann das letzte Mal dort waren, wir sind da nicht jedes Jahr hingefahren, aber dann vielleicht 12 Jahre später, da waren um das Hotel rum 300 Hütten gebaut, unten 5 Supermärkte.
War es nicht mehr sexy, war es nicht mehr schön.
Es war dann nicht mehr das, was wir wollten.
Die Herausforderung jetzt an die Tochter übergeben, oder?
Ja, es müsste langsam mal, wie gesagt, ich lasse es.
Weiß sie das schon? Oder?
Ja, klar, die schaut schon mit den Hufen.
Nicht, dass sie jetzt einen Podcast.
Ich muss es langsam mal machen, aber mir ist das alles schon wieder zu viel Bürokratie. Wenn ich dran denke, 1993, der Übergabe von meinem Vater an mich, eine DIN A4-Seite, Betriebsübergabe, hiermit übergebe ich den Betrieb ab dem 1. April 1993 mit allen Rechten und Pflichten an meinen Sohn Michael. Das war unsere Betriebsübergabe. Mhm. Klar muss man dann noch wegen dem Gebäude oft zum Notar, aber das war's. Mhm. Wenn ich dran denke, jetzt brauchst du 3, 4, 5 Jahre, um es in die Übergabe vorzulegen. Die andere Seite ist, wir hatten damals eine Angestellte, eine Verkäuferin, ich war angestellt. Wenn ich daran denke, was du da heute alles beachten musst und 1000 Fragen da, der Steuerberater sagt dieses, der Anwalt sagt dieses, die Kammer sagt jenes. Der Steuerberater, der ist auch in meinem Alter, hat auch schon viele Jahre Arbeit mit denen zusammen, der denkt auch so, sagt, behalte so lange wie es ist, du lass die Tochter machen. Und
danach gucken wir mal.
Und dann übergibst du einfach und das war's.
Dann wird es Erbschaftssteuer.
Das ist ja alles, was du beachten musst. Damals war die Firma einfach, war ja nach der Wende, wir hatten schon investiert, aber ich habe den Kredit übernommen, der hat keiner gefragt, da kam das Finanzamt nicht.
Micha, also sehr schöne Einblicke, wir haben fast eine Dreiviertelstunde geredet miteinander. Sehr interessant, sehr sympathisch auch. Micha, vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Gera Stadt
Stadtgeflüster im Fischerdorf. Schön, dass du da warst. Ich danke dir. Liebe Grüße an deine Familie und weiterhin viel Erfolg mit deiner Bäckerei.
Ja, vielen Dank. Es war wirklich ein angenehmes Gespräch. Vor allen Dingen, wenn man sich so sympathisch gegenseitig rüberkommt, da wird die Zunge auch automatisch locker. Da brauchen wir kein Bier und nichts dazu.
Und ich freue mich jetzt auf den kandierten Apfel. Freue ich mich jetzt.
Ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg und auch deinen Mitarbeitern alles Gute.
Danke.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.